Ihr Buch heißt Freiheit, Gleichheit und Intoleranz, der Islam in der liberalen Gesellschaft Deutschlands und Europas. Ein Titel, der an und für sich noch nicht so eindeutig ist. Eine Frage, die sich ergibt, wenn man diesen Titel erstmal isoliert betrachtet, ist, auf welcher Seite steht denn eigentlich die Intoleranz? Auf der des Islams, auf der liberalen Gesellschaft Deutschlands und Europas oder am Ende vielleicht sogar auf beiden Seiten?
Naja, die Sache ist natürlich, wie vieles in der Welt, nicht so ganz so einfach. Der Titel soll eigentlich andeuten, dass es natürlich in unserer Gesellschaft sozusagen Fortschritte gibt, dass unsere politischen Systeme und unser Rechtssystem sich immer mehr auf die Anwesenheit von Muslimen eingestellt haben, dass viele alte Gesetze sozusagen sich an Realitäten angepasst haben und so etwas wie Gleichheit vor dem Gesetz immer mehr hergestellt wird. Dass wir auf der anderen Seite aber in unserer Gesellschaft häufig so etwas wie den Wert der Brüderlichkeit, wenn man mal diese alte Formel Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit der Französischen Revolution nimmt, vermissen lassen. Das mag durchaus auf beiden Seiten der Fall sein. Es ist aber vor allen Dingen bei der Mehrheitsgesellschaft, also bei der nicht-muslimischen Gesellschaft zu beobachten, das haben Sie in Ihrer Anmoderation schon gesagt, dass es da doch noch erhebliche Ressentiments gegenüber den Muslimen und dem Islam in Deutschland gibt. Und insofern war dieser Titel so ein bisschen eine Programmatik. Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit war die Formel der Französischen Revolution. Freiheit und Gleichheit im Rechtssystem und zum Teil auch im politischen System scheinen wir immer mehr zu erreichen über die Jahrzehnte. Da steht Europa gar nicht so schlecht da, auch im Vergleich zu Amerika, mit der Brüderlichkeit und der gesellschaftlichen Solidarität, mit diesem vielleicht auch notwendigen Gefühl einer Gesellschaft zusammenzugehören, dass Mehrheiten und Minderheiten zusammengehören, da steht es noch nicht zum Besten.
Wo liegt denn die Schwäche in unserem liberalen Gesellschaftssystem, dass überhaupt solche Strömungen wie Islamophobie aufkommen können und dass wir es dann anscheinend nicht schaffen, mit ihnen zurechtzukommen?
Ja, das ist eine ganz paradoxe Angelegenheit. Wenn man sich die empirischen Untersuchungen heutzutage anschaut, dann behauptet eigentlich eine ganz große Mehrheit unserer Bevölkerung von sich, keine Rassisten zu sein. Das ist ganz interessant. Man hat offensichtlich gelernt, das ist sicherlich auch eine Lehre des Zweiten Weltkriegs, des früheren Antisemitismus, der Vernichtung von Juden in Deutschland, überhaupt des gesamten Komplexes des Rassismus. Man denke an die Behandlung von Schwarzen in den USA. Man hat offensichtlich gelernt, Rassismus an sich ist eine Sache, die Menschengruppen gegeneinander aufstachelt, die Menschen in Gruppen erster und zweiter Klasse sortiert, und das ist nicht modern, es ist nicht angesagt, es ist nicht gut und wird auch nicht gewollt. Und die gleichen Studien zeigen dann häufig, dass Menschen aber erhebliche Ressentiments gegenüber dem Islam haben. Der Islam sei fanatisch, frauenfeindlich und gewaltbereit. Mehr als 80% unserer Bevölkerung behaupten, der Islam sei gewaltbereiter als das Christentum. Was nun wiederum historisch, um es mal auf den Punkt zu bringen, relativer Blödsinn ist. Es hat immer auch christliche Motivationen für Gewalt gegeben. Vor einigen Jahren noch in Jugoslawien, als etwa die orthodoxe Kirche da zum Krieg aufgerufen hat und so weiter. Also das ist eine völlige Verkennung der Realitäten. Um es auf den Punkt zu bringen, die meisten Menschen scheinen ihre grundsätzliche Ablehnung gegenüber dem Islam, der immerhin eine Religion ist, die 1,5 Milliarden Menschen auf der Welt vertreten und repräsentieren, nicht als Rassismus zu betrachten. Man scheint das als legitime Kritik irgendwie zu sehen und glaubt, dass solche grundsätzlichen Antipathien eigentlich mit Rassismus nichts zu tun haben. Rassismus, denken vielleicht viele Bürger, ist, wenn ich eine Hautfarbe ablehne, andere Kulturen, Religionen und so weiter, dürfen mir aber durchaus suspekt sein. Dabei wissen wir aus der Stereotypen- und Rassismusforschung, dass die Dinge natürlich miteinander zusammenhängen. Das heißt, was wir eigentlich haben und was unser heutiges Problem wohl ist, ist, dass der Rassismus sich eigentlich immer wieder tarnt. Er erfindet sich neu, in neuem Gewande. Was früher der Antisemitismus war, ist heute in hohem Maße ein grundsätzliches Ressentiment gegenüber Muslimen, das wir noch gar nicht erkannt haben als Rassismus. Und da muss dringend eine öffentliche Debatte her. In wissenschaftlichen Kreisen wird das schon seit 20 Jahren weltweit gemacht. Sogar der frühere Generalsekretär der Vereinten Nationen hat schon gemahnt. Der frühere Vorsitzende des Zentralrats der Juden, Ignaz Bubis, hat sehr gemahnt vor diesen neuen Gefahren der Islamophobie und Islamfeindlichkeit. Vieles würde ihn an frühere Zeiten des Antisemitismus erinnern. 19. Jahrhundert, Ressentiments in der Bevölkerung. So drückte er sich damals aus. Also hier muss dringend eine Debatte her. Wir brauchen ein Frühwarnsystem, um zu erkennen, dass bestimmte Gruppenvorurteile, die wir haben in unseren Gesellschaften, sowas wie die Grundlage und der Nährboden von Rassismus sind. Ich, um Ihre Frage nochmal auf den Punkt zu beantworten, ich glaube, wir erkennen nicht hinreichend die Zusammenhänge. Wir halten uns für antirassistisch, aber gleichzeitig sind wir vorurteilsbeladen. Und mit diesem Komplex müssen wir uns auseinandersetzen.
Das heißt, wenn ich das gleich nochmal aufgreifen darf, das Grundproblem ist das gleiche, nämlich Rassismus, aber im Endeffekt hat einfach ein Feindbild das andere abgelöst, oder wie? Oder kann man das, oder wäre das zu einfach formuliert,
das so zu sagen? Das ist in der Tat so, es hat eine Verschiebung gegeben, die hat natürlich etwas mit Einwanderung zu tun. Wir haben heute mehr Muslime, so viele Juden leben ja gar nicht mehr in Deutschland. Es hat eine gewisse Rückwanderung gegeben, aber das Hauptproblem ist, die größte Minderheit heute sind die Muslime in Deutschland. Insofern hat es da eine Verlagerung gegeben. Und es gibt auch neue Formen von Feindbildstrukturen in unserer Öffentlichkeit, in unseren Diskursen. Mal viele Stereotypenforscher heute beobachten zum Beispiel, dass viele Menschen nicht mehr sagen, so grundsätzliche Dinge nicht mehr äußern, wie alle Juden oder alle Muslime sind schlecht oder gewalttätig, sondern dass sie vielleicht differenzierter sich ausdrücken und meinen, die Kultur des Islam ist grundsätzlich anders. Also etwas ist grundsätzlich anders, das ist diese Huntingtonsche Idee der Unverträglichkeit der Kulturen. Zum Beispiel Samuel Huntington hat mal behauptet, der Islam und der Westen können sich grundsätzlich nicht miteinander vertragen. Huntingtons Buch war ein Bestseller auf unseren Märkten. Schon das zeigt ja, dass hier möglicherweise bestimmte Denkstrukturen doch hohe Konjunktur haben in unseren Gesellschaften, die wir nicht immer als Vorurteilsstrukturen erkennen. Wir glauben sozusagen, in Bereichen zu operieren, in denen wir uns kritisch mit einem Thema auseinandersetzen, aber jede Reduktion auf bestimmte Charaktereigenschaften einer Gruppe ist eigentlich sozusagen im Kern das Üble des Rassismus. 1,5 Milliarden Muslime auf der Welt sind eben nicht auf eine bestimmte Weise. Die lassen sich nicht reduzieren als gewalttätig und frauenfeindlich, sondern wir müssen natürlich wie in jeder anderen Gruppe differenzieren. Und es gibt solche und solche. Und diese Strukturen zu erkennen, ist, glaube ich, wirklich absolut notwendig. Und da ist vieles im Argen heutzutage. Die meisten Menschen in Deutschland hätten überhaupt kein Problem, grundsätzlich zu sagen, der Islam ist gewaltsam, der Islam ist frauenfeindlich. Diese Art von Klischees sind Jahrhunderte alt, sie sind zum Teil über 1000 Jahre alt im Westen und sie haben sich bis heute gehalten und sie können solch ein Unbehagen gegenüber dem Islam bei ganz vielen Menschen beobachten, auch bei Menschen, die ansonsten sich für sehr liberal halten. Das ist etwas, was die Vorurteilsforschung auch beobachtet. Diese Stereotype gehen bis in die liberale Bürgerschicht. Als zum Beispiel Tilo Sarrazin vor einiger Zeit sein Buch über Probleme mit Einwanderern herausgebracht hat, hat man viele Sympathisanten sogar in der Grünen Partei ermitteln können über Demoskopie. Also es sind ganz gefährliche Prozesse. Wir haben es offensichtlich geschafft, relativ gute politische Systeme aufzubauen, die Gleichberechtigung vor dem Recht in hohem Maße heutzutage garantieren. Junge Muslime partizipieren auch immer mehr, in politischen Parteien zum Beispiel. Aber unsere Bevölkerung neigt in hohem Maße eigentlich dazu, noch immer Vorurteile gegenüber dem Islam zu haben. Wir sind da nicht sehr aufgeklärt, das muss man einfach mal sagen. Wir halten uns für aufgeklärt, sind es aber nur sehr begrenzt.
Gäbe es neben dem Liberalen denn ein anderes Gesellschaftssystem, das einen weniger problematischen Umgang mit Ressentiments ganz gleich welcher Art versprechen würde?
Nein, das sehe ich im Moment weltweit nicht. Worüber wir heute reden, ist eigentlich ein weltweites Problem. Rassismus ist sozusagen eine ungelöste Gesellschaftsfrage in vielen Bereichen. Das gilt für Europa, das gilt aber auch für Amerika und Asien. Asiatische Gesellschaften sind nicht anders. Ich kenne ja Ägypten als Gesellschaft sehr gut. Da hat man umgekehrte Ressentiments. Das drückt sich da weniger gegenüber den Christen aus, zum Teil aber auch. Man hat auch hier Dominanzansprüche. Es ist grundsätzlich das Problem, dass Menschen offensichtlich von Minderheiten und ihren Kulturen und Religionen immer sehr wenig wissen. Hier bestimmte Machtstrukturen auch wirken, die Mehrheit gegenüber der Minderheit immer eine Hegemonie beansprucht. Sie können sich in unserer Bevölkerung mit Menschen aller Couleur unterhalten und sie werden häufig sehr ungeschützt eigentlich die Meinung vorfinden, Europa sei eine christliche Welt, Deutschland sei ein christliches Land, was natürlich rechtlich und von unserem System her gar nicht der Fall ist. Wir sind ein säkulares System, hier partizipieren die unterschiedlichsten Religionsgruppen, aber das versteht kaum jemand. Es ist aber ein weltweites Problem. Erinnern Sie sich noch an die Debatte vor einigen Jahren, die der frühere Präsident Wolf, Bundespräsident Wolf, freigetreten hat, indem er eine für mich sehr harmlose Äußerung getan hat. Der Islam gehöre heute auch zu Deutschland. Es hat zu einem Aufschrei nicht nur im konservativen Lager geführt, sondern auch weit darüber hinaus. Es gab Umfragen. Ein großer Teil der Bevölkerung, hat sich wieder mal bestätigt, wehrt sich gegen solche einfachen Formeln. Der Islam gehöre eben nicht zu Deutschland. Wir seien ein christliches Land und so weiter und so weiter. Also hier sind Defizite offensichtlich grundsätzlicher Art zu erkennen. Die westliche Demokratie erzeugt nicht automatisch eine antirassistische und solidarische Gemeinschaft. Darüber müssen wir dringend nachdenken. Wir haben bestimmte Gesellschaftsstrukturen und politische Strukturen geschaffen, die, glaube ich, vorbildlich sind, die auch weltweit zum Exportschlager werden. Gucken Sie sich arabische Länder an. Der arabische Frühling ist der Versuch, in den arabischen Ländern Demokratien einzuführen. Aber auf der anderen Seite müssen wir auch sehr selbstkritisch sagen, dass die Gesellschaft, die wir hier aufgebaut haben, offensichtlich noch lange keine Gemeinschaft ist. Sie entwickelt nicht zureichend Zusammengehörigkeitsgefühl zwischen Menschen unterschiedlicher Religionen. Es gibt moderne Theoretiker des Liberalismus zum Beispiel, die sagen, wir brauchen eigentlich sowas wie einen multikulturellen Liberalismus heutzutage. Es reicht nicht aus, dass wir alle nur sozusagen Anhänger eines bestimmten Konstitutionalismus, einer Verfassung, eines politischen Systems wie der Demokratie sind, sondern es gehört auch ein Bekenntnis dazu, dass Menschen, naja, zusammengehören, dass unterschiedliche Religionsangehörige zu einer Nation vielleicht dazugehören und so weiter. Das klingt alles im Grunde selbstverständlich, ist aber eine relativ bittere Bilanz. Denn viele unserer Demokratien heutzutage sind auch durchaus gefährdet von dieser Art mangelndem Gemeinschaftsgefühl. Schauen Sie mal in Europa die Entwicklung rechter Parteien sich an. Rechtspopulistische Parteien in vielen europäischen Parlamenten haben sich etabliert, die ganz gezielt gegen Muslime agitieren, die ganz gezielt versuchen, unser politisches System so weit auszuhöhlen, dass nicht der Rechtsstaat eigentlich gleiche Rechte für alle mehr in Stellung bringt, sondern die Mehrheit sozusagen Hegemonien entwickelt und im Grunde die Regeln unseres gemeinschaftlichen Lebens bestimmt. Das hat ganz konkrete Auswirkungen, etwa beispielsweise in der Schweiz ja gehabt, als die dortige Mehrheit in einem Referendum den Bau von Minaretten von muslimischen Moscheen verboten hat. Das hat natürlich ganz konkrete Auswirkungen. Solche Entscheidungen zeigen eigentlich, dass wir immer noch in hohem Maße intolerante Gesellschaften sind. Und das ist etwas, worüber wir nachdenken müssen. Es darf nicht wieder eine Situation in Europa entstehen, dass sozusagen Menschen vielleicht auch in Zeiten von Finanzkrisen und wirtschaftlichen Krisen, die Europa noch erleben wird, aufeinander einprügeln und aufeinander losgehen. Ich glaube, so etwas kann letztendlich sogar die Demokratie als System gefährden. Wir müssen hier dringend sehen, dass wir mehr Toleranz, gegenseitige Toleranz üben und mehr Verständnis entwickeln und mehr Differenzierungsvermögen gegenüber anderen Religionsgemeinschaften.
In Ihrem Buch beleuchten Sie die Thematik unter verschiedenen Gesichtspunkten. Sie gehen ein auf Entwicklungen in der Politik, in der Gesellschaft, in den Medien, in der Wissenschaft, in den Schulen und in der Kirche. Gab es denn in diesen verschiedenen Bereichen unterschiedliche Entwicklungen oder laufen die alle in die gleiche Richtung?
Also es gibt gerade in der Wissenschaft und im Schulbereich in den letzten Jahren deutliche Tendenzen in Richtung einer multikulturellen Bildungs- und Wissensgesellschaft. Das lässt sich deutlich erkennen. Pädagogen, Wissenschaftler aller Art haben seit Jahrzehnten eigentlich diese Probleme der mangelnden Globalisierung von Wissen in unserer Bevölkerung erkannt und versuchen, dem gegenzusteuern. In der Wissenschaft durch die Gründung neuer Fachbereiche. In Deutschland gibt es mittlerweile Fachbereiche für islamische Theologie. Wir haben große Orientalismusdebatten in verschiedenen Wissenschaften gehabt. Der Versuch, auch die Geschichtswissenschaft zum Teil neu aufzustellen. Also hier ist viel passiert in den letzten 20 Jahren. In den Schulen gibt es gewisse Ansätze des globalen Lernens, die durchaus auch das beinhalten, was wir eben diskutiert haben. Aber man muss allerdings sagen, dass hier noch einiges zu tun sein wird. Unsere Schullehrpläne, wenn man sie sich genau anguckt in Deutschland, beinhalten kaum Wissen über den Islam. Der Islam ist sozusagen eine Restkategorie, die im Mittelalter eine Rolle spielt beim Geschichtsunterricht oder in der Moderne, in bestimmten Konfliktkonstellationen, iranische Revolution, Nahostkonflikt. Ansonsten ist die islamische Welt eigentlich eine, naja, man muss schon sagen, fast noch unbekannte Zone. Und das ist relativ unbegreiflich in unserer Zeit. Der Islam ist der, die islamische Welt ist ja eigentlich primär die Nachbarregion Europas. Man glaubt ja gar nicht, wie nah uns das alles ist. Wir sind in 4 Stunden in Kairo zum Beispiel mit dem Flugzeug. Und dennoch wissen wir eigentlich wenig über diese Welt, bis auf die wenigen Medienbilder, die wir zur Verfügung bekommen. Wir kennen die Philosophen nicht, wir kennen sozusagen wenig von dem religiösen Hintergrund. Unsere Schulen sind immer noch sehr auf einen eurozentrischen Bildungskanon fixiert. Wenn man solche Dinge mit Lehrern oder Pädagogen bespricht, dann bekommt man natürlich schnell entgegengehalten, dass in Zeiten der Schulreform und der G8-Reform, der Verkürzung von Lehrzeiten, das alles einfach ein erneuter Umbau sozusagen in Richtung einer globalen Bildung eigentlich über eine Überforderung sei. Das mag sein, aber über solche Fragen muss dringend gesprochen werden. Was können wir von unseren Bürgern erwarten, wenn sozusagen in den Schulen relativ wenig Bildungsvoraussetzungen geschaffen werden? Hier muss eigentlich dem später mündigen Bürger auch beigebracht werden, dass auch der Islam eine komplexe Realität ist, die man nicht übers Knie brechen kann. Insofern, ja, es gibt unterschiedliche Entwicklungen, aber ich denke gerade im Schulbereich noch nicht mit der Geschwindigkeit, die ich mir wünschen würde. Hier ist noch einiges im Argen. Auch die Schulbücher müssen weiter überarbeitet werden. Das alles hängt sehr am einzelnen Lehrer. Es gibt natürlich sehr gute Lehrer, sehr engagierte Lehrer, die sich bemühen um solche neuen Perspektiven. Die Schule als System, als gesamtes System der Bildungspolitik hat hier noch einiges an Hausaufgaben zu bewältigen, um es mal so zu sagen.
Ich weiß nicht, ob das jetzt nur daran liegt, dass ich mich ohnehin in Kreisen bewege, in denen vieles reflektiert und hinterfragt wird, was man tagtäglich so vorgesetzt bekommt. Aber ich persönlich habe zum Beispiel gar nicht das Gefühl, dass Islamophobie in Deutschland überhand nimmt. Ich erkenne gewisse Strukturen, ich sehe hier und da Islamfeindlichkeit, manchmal mehr, manchmal weniger. Aber eigentlich, und das ist so für mich ein entscheidender Punkt, ist auch immer jemand, der in solchen Momenten interveniert und der anfängt zu argumentieren. Irgendjemand, der sofort eine gegensätzliche Position einnimmt und zumindest zu vermitteln versucht. Also für mich persönlich sieht das Verhältnis irgendwie recht ausgewogen aus. Das ist natürlich keine Rechtfertigung für Islamfeindlichkeit. Ja. Es wundert mich nur, dass das gesamtgesellschaftlich gesehen davon anscheinend nicht so viel anzukommen scheint. Warum ist das so?
Ja, da müssen Sie mal mit Muslimen selbst reden. Also die meisten Muslime in Deutschland haben solche Wahrnehmung, dass es durchaus Diskriminierung gibt, dass der Islam sehr undifferenziert wahrgenommen wird, dass es Vorurteilsstrukturen gibt, dass es natürlich gibt es ein Drittel unserer Bevölkerung, die da weiter ist. Man kann es natürlich auch positiv wenden. Wenn Sie die Umfragen sehen, das haben Sie ja selbst erwähnt, dann sind es häufig so 50-60% der Menschen, die klare Vorurteilsstrukturen gegenüber dem Islam haben, was ja auch bedeutet, dass 30 oder 40% da schon wesentlich weiter sind, möglicherweise die Dinge anders reflektieren und sich insofern, wenn man sich in solchen eher intellektuellen oder emanzipierten zivilgesellschaftlichen Strukturen bewegt, dann kann man da durchaus auch einen anderen Eindruck gewinnen. Ich würde nur davor warnen zu glauben, dass sozusagen progressive Kreise in unserer Gesellschaft automatisch frei sind von Islamfeindlichkeit oder Islam oder ähnlichen Strukturen. Das ist häufig nicht so. Ich habe sehr emanzipierte linke Freunde und auch da hört man manchmal Dinge, die einem doch die Haare zu Berge stehen lassen. Südländer werden plötzlich als temperamentvoller beurteilt. Es gibt bestimmte Klischees, die nachwirken. Der Islam hat eigentlich als Religion doch relativ wenig Freunde, auch in liberalen Kreisen ist mein Eindruck. Frauenfeindlichkeit als Begrifflichkeit ist eigentlich doch in aller Munde. Also ich habe da auch den Eindruck, dass es selbst im liberalen, in liberaleren Gesellschaftskreisen doch noch einiges an Nachholbedarf gibt. Aber sicherlich gibt es hier Unterschiede. Es gibt auch, was man immer wieder erkennen muss, sogar positive Zusammenschlüsse von Menschen, die sich gegen Islamophobie wehren. Als eine Initiative pro Köln vor einigen Jahren mal rechtspopulistisch agitieren wollte im Kölner Raum, hat sich innerhalb von wenigen Monaten ein Netzwerk von Antifaschisten und anderen Bürgern gebildet, um diese rechtspopulistischen Umtriebe wieder einzugrenzen. Das war ein sehr positives Beispiel. Es gibt auch innerhalb der Kirchen durchaus bemühte Dialogkreise, es gibt Dialoginitiativen evangelischer Kirchen. Also es gibt durchaus positiv wirkende Kräfte in unserer Gesellschaft. Was aber eben nicht zu verhindern scheint, dass sagen wir mal, die öffentliche Meinung doch immer noch sehr negativ ist gegenüber dem Islam. Anders sind ja auch so Verkaufserfolge wie die von Thilo Sarrazins Buch zum Beispiel überhaupt nicht zu erklären. Der Mann hat 1,5 Millionen Bücher oder mehr verkauft mit im Grunde sehr billigen und einfachen Thesen. Und das muss einen doch erschrecken zum Teil.
Das, was Sie dir alles gerade gesagt haben, wollte ich auch gar nicht in Abrede stellen. Meine Frage zielte eher in die Richtung, warum kommen diese differenzierten Perspektiven gesamtgesellschaftlich nicht an? Warum denken immer noch 60% in Deutschland, dass der Islam...
Ich denke, dass wir hier natürlich ein Problem der Vermittlung haben. Da sind wir sozusagen bei einem letzten entscheidenden Phänomen, das viel zu tun hat mit unserer Mediengesellschaft und mit der Medienlandschaft, in der wir leben. Unsere Medien reproduzieren natürlich in hohem Maße die klassischen Massenmedien, solche Stereotypenstrukturen. Der Islam ist immer dann Thema, wenn es um Salafisten geht, um gewaltsame Aufstände in Ägypten. Wer die ägyptische Realität kennt, der weiß zum Beispiel, dass hinter diesen Aufständen immer auch im Grunde relativ normale Realitäten sind. Wenn Sie hinter dem Tahrirplatz spazieren gehen, merken Sie manchmal gar nichts von diesen Aufständen. Also es sind Fokussierungen unserer Medien, die sich auf bestimmte problematische Aspekte in der islamischen Welt gerne konzentrieren oder noch lieber problematische Aspekte des Islams in Deutschland. Also hier sind es dann die Lerndefizite von Migrantenkindern, es sind wie gesagt die Salafisten und bestimmte radikale Prediger. Wenn Sie mit dem Verfassungsschutz sich unterhalten, dann hören Sie, dass das häufig nur einige hundert sind, die allerdings die Medienrealität doch in hohem Maße prägen. Was hört man sonst über den Islam in Deutschland? Im Grunde sehr problematische Dinge. Und vielleicht liegt es daran, dass Medien, Massenmedien doch noch Resonanzkörper sind für Mehrheiten, denn da liegen ja auch die Kunden und da liegen die Märkte der Buchverlage, der Massenmedien. Als Thilo Sarrazins Buch auf den Markt kam, war das wochenlang jeden Abend Thema, sogar im Heute-Journal. Unsere größten Zeitungen haben seitenweise für Interviews mit diesem Mann freigemacht. Die Zeit, intellektuelle Medien und so weiter. Ein Mann, von dem die Wissenschaft ganz überwiegend gesagt hat, dass er eigentlich ein Scharlatan ist auf dem Gebiet, auf dem er populistisch agiert, hat aber für eine enorme Resonanz in unseren Medien gesorgt. Möglicherweise sind hier Schieflagen des öffentlichen Dialogs zu erkennen. Das ist zwar eine Minderheit von durchaus differenziert denkenden Menschen in unserer Gesellschaft gibt, die sich gegen jede Form von religiösem Ressentiment grundsätzlich wehren, dass aber hier doch mehrheitliche Vorurteile gerne auch über die Medien immer noch wieder kolportiert und gehandelt werden. Auch hier hat es in den letzten Jahrzehnten immer wieder Kritik gegeben am Islambild der Medien. Das müssen wir sehr, sehr ernst nehmen, denn die Massenmedien heutzutage sind der Schlüssel für einen öffentlichen Dialog. Und wenn wir verhindern wollen, dass es sozusagen ein Auseinanderdriften zwischen unserem politischen System, unserem Rechtssystem, das auf Gleichheit von Staatsbürgern zielt einerseits und den Vorurteilsstrukturen in der Gesellschaft gibt, dann müssen die Medien mitarbeiten, sonst kann es nicht funktionieren.
Jetzt mal ganz bewusst, ganz blöd gefragt, warum ist der Islam keine Bedrohung für Deutschland?
Ich wüsste nicht, nicht, warum der Islam eine Bedrohung für Deutschland sein sollte. Es hat noch nie ein ausgeführtes Terrorattentat gegeben, selbst wenn es das hier und da gäbe. Solche Probleme gibt es in jeder Religionsgemeinschaft. Nordirischer Terrorismus, Katholiken gegen Protestanten und so weiter. Der Islam an sich kann keine Bedrohung sein. Man sollte keine Angst haben vor dem Islam, sondern allenfalls Angst haben vor bestimmten terroristischen Gruppen. Das sind kriminalistische Aspekte, die es überall auf der Welt gibt. Also eine Religionsgemeinschaft von 3 bis 4 Millionen Menschen in einem Land von über 80 Millionen Menschen kann keine Bedrohung sein. Das sind klassische phobische Angststrukturen gegenüber Minderheiten, die es auch in der Zeit des Antisemitismus immer gegeben hat. Auch damals hieß es schon, die Juden sind der Untergang Deutschlands. Ich glaube, ebenso wenig wie die Juden der Untergang Deutschlands waren, sind die Muslime heutzutage der Untergang Deutschlands. Einfach eine Minderheit, die nicht mehr nur in Garagen beten möchte, sondern nach 3, 4 Einwanderungsgenerationen eine gewisse Partizipationsanspruch in Deutschland hat, eine gewisse Öffentlichkeit. Es gibt Probleme, es gibt Bildungsdefizite von Migranten, es gibt soziale Probleme aller Art, aber eine Bedrohung für Deutschland ist der Islam mit Sicherheit nicht.